Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe heute einen Gast, ich würde fast sagen, wahrscheinlich einer meiner Lieblingsgäste, den ich im Payment und Banking Podcast habe. Und ich glaube, Chris, dritte Mal, vierte Mal, was glaubst du, wie oft?
Ich glaube, also bei dir war es wahrscheinlich nur jetzt irgendwie zweite oder dritte, aber bei euch sicher schon mindestens vierte Mal, ja.
Also, hallo zusammen. Herzlich willkommen, Christopher Plantiner. Ich sehe dich gerade auf einer Dachterrasse in Berlin. Sehr schön. Magst du ganz kurz sagen, wer du bist und warum du hier bist, dazu kommen wir dann gleich, aber vielleicht ganz kurz etwas zu dir.
Ja, ich meine gut, wie gesagt, dem einen oder anderen Zuhörer eures Podcasts und ich bin auch, das weißt du auch, André, um das Kompliment zurückzugeben an dieser Stelle, auch ein sehr, sehr gerne ein Gast bei euch und bin euch ja auch immer sehr verbunden. Aber kurz zu mir, wie gesagt, der eine oder andere kennt mich noch von früher, weil ich ja das Fintech Kontist damals die Banking-Lösung für Selbstständige aufgebaut habe. Und genau, da habe ich mich am Ende ja schon auch sehr mit dem Thema Steuerberatung beschäftigt, weil wir haben ja am Ende von Kontist nicht nur eine Bank, sondern auch eine Steuerberatung für Selbstständige aufgebaut. Und da ging jetzt mein Weg weiter. Also im Wesentlichen würde ich mich mal so als ein Spezialist für SMEs begreifen und vielleicht, was auch noch da Teil meiner beruflichen Personality mit sich bringt, ist das Thema Buchhaltung. Das habe ich ja früher viel gemacht. Also ich würde sagen, ich bin so in diesem Triangle zwischen Banking, Accounting und Taxes that I would call my home. Ne?
Chris, daher kennen wir uns auch. Ich glaube, ich müsste mal nachgucken in Mails, wann es war, ob es 2011 war, ob es 2012 war, ob es 2013 war. Jedenfalls warst du damals doch in Kopenhagen und hast in der Tat Bookkeeping-Software gemacht, ne?
Ja, ja, genau. Also es war, ja, also ich würde definitiv vor 13, weil 13 bin ich dann nach Berlin gekommen wieder. Also ich würde es eher mal so im Jahr 2011, 2012, damals mit einer Firma, die hieß Economic, war damals so, ich habe es immer gesagt, das war das Datev Skandinaviens, war eine moderne Start-up, also nichts mit verstaubtem Interface zu tun, aber wir hatten einen 80% Marktanteil bei den Steuerberatern in Dänemark deswegen. Und die ist dann später von Wismar gekauft worden. Und das ist ja auch ein Name, der Tage wieder auf einmal, ne, so aus dem Nichts herauskommt. Es war damals schon hochspannend gewesen. Genau, da haben wir, ich weiß noch, da hast du mir damals geholfen, das erste Mal so das Thema Banking in eine Buchhaltungssoftware einzubauen. Und für uns in Deutschland war das ja alles nicht so besonders, aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Aber in Dänemark haben die damals irgendwie noch baff gestaunt. Ich weiß, mein damaliger CEO hat mir nicht glauben wollen, dass es möglich ist, alle deutschen Banken innerhalb eines Hackathons anzubinden. Und das haben wir dann damals mit deiner Hilfe geschafft.
Ja, freut mich. War das, hieß der Martin? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere
Tom,
mich noch an den
Torben Friegel.
Torben, genau, mit Bart, und ich erinnere mich noch an die Kantine. Ja. Chris, dann hast du Kontist gemacht. Kontist, hast du gerade schon gesagt, eigentlich am Anfang auch so ein bisschen Banking für Selbstständige, für Freiberufler, und habe es dann nachher dann auch, ich glaube sogar während Corona, ne, ein Pivot mehr oder weniger gemacht in Richtung Buchhalter, in Richtung Steuerberatung. Und jetzt bist du weiter in Berlin, also bist nicht zurück nach Kopenhagen, nachdem du Kopenhagen, Berlin gemacht hast, jetzt bist du weiterhin in Berlin, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ihr habt gerade was begonnen, was ich, ja, wie nennt man es? Heißt es B-Steuern oder B-Apostroph-Steuern?
B-Steuern, genau, so ist es, aber B-Apostroph-Steuern wird es geschrieben. die englischsprachige Community, das ist aber Bi-Steuern, finde ich auch ganz lustig, aber ursprünglich war es mit Besteuern. Wir haben gerade unseren Spruch Besteuern, Beraten, Begeistern. Genau, schön kitschig, aber nee, genau. Ich meine, da weiß man schon gleich, wo man dran ist, genau. Wir haben jetzt eigentlich.
Naja, lass mich einmal unterbrechen. Also ja. Besteuern klingt erstmal so, da weiß man, was man dran ist, ist eigentlich eher die andere Seite, als wenn du irgendjemanden sozusagen besteuern willst.
Okay. Also man kann jetzt hier an dieser Stelle mit vielen Wortspielen rumspielen und so, genau, lass dich besteuern. Aber nein, um das gleich von Anfang an klarzustellen, wir sind eine Steuerberatung erstmal. Eigentlich erstmal ganz trivial, aber wenn ich mich quasi vorstellen muss und gefragt werde, dann sage ich immer erstmal so eine Hightech-Steuerberatung. Denn ich glaube, mit einer Steuerberatung, wie jetzt die meisten von unseren Zuhörern hier was zu tun haben, wollen wir jetzt nicht unbedingt verglichen werden, sondern wir wollen schon das Thema nochmal komplett anders denken.
Und sag mal, gibt es eigentlich bei Steuerberatung, also du bist ja sozusagen das, was hier der Steuerberater bei mir um die Ecke normalerweise ist und den viele Menschen von uns haben, also ein Steuerberater, das seid ihr jetzt in einer digitalen Variante. Und meine Frage eigentlich, gibt es sowas wie ein Regionalitätsprinzip bei Steuerberatern? Weißt du, dass du halt sagst, okay, ich bin Steuerberater niedergelassen in Hamburg oder niedergelassen in Berlin und deshalb darf ich auch nur in einem gewissen Umfeld arbeiten oder ist es bei Steuerberatern völlig egal?
Nee, das ist tatsächlich so, es weicht sich leicht auf, aber erstmal sind wir quasi in Berlin niedergelassen, aber das trifft nur auf meine quasi Arbeit und wo ich quasi mein Büro haben darf zu. Es trifft nicht auf Mandanten zu. Also unsere Mandanten dürfen aus ganz Deutschland quasi uns wählen. Ja, ich darf also wohl auch in Kiel oder in München einen Steuerberater in Berlin wählen. Aber wir dürften jetzt nicht so ohne weiteres zum Beispiel ein Büro in München aufmachen. Dann müssten wir uns dort auch mit der Kammer registrieren und so weiter und so fort. Sind ein bisschen abstruse Relikte aus der Vergangenheit. Aber die Kammer, ich kann ja da auch viele Anekdoten erzählen. Ich bin ja mittlerweile auch ohne die Prüfung des Steuerberaters bestanden zu haben, Mitglied in der Steuerberaterkammer in der Rechtsanwaltskammer. Es ist ein Wahnsinnsakt.
Bist du der Erste, der das geschafft hat oder wie?
Ja, nicht der, also ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Erste, dem es gelungen ist, sowohl in der Rechtsanwalts- wie auch in der Steuerberaterkammer als Nicht-Rechtsanwalt und Nicht-Steuerberater zu sein. Das schon, aber jetzt nicht ganz der Erste. Aber ich war schon relativ früh. Die Gesetzgebung, die es quasi für Nicht-Steuerberater erlaubt, das ja zu tun, ist im August 2022, glaube ich, erst in Kraft getreten. Und es wird gerade massiv daran gearbeitet, dass sie wieder zurückgedreht wird. Also mal gucken, wie viele Menschen noch nach mir es gelingen wird, dies zu tun. Und es war ja ein Wahnsinnsprozess. Ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre daran gearbeitet, das hinzubekommen. Mittlerweile weiß ich wie, wir haben viele Fehler gemacht, aber dadurch, weil man auch so früh dran war mit diesem Thema, hat mich damals, ich war ja auch der erste Kunde von Solaris. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn man halt noch mit kompletter Ahnungslosigkeit, aber viel Elan etwas macht, was noch vorher keiner getan hat. Und ich habe es wieder getan. Ne?
Also der Kunde von Solaris, der erste Kunde zu sein, ist aber, hat jetzt nichts mit Steuerberatung zu tun, sondern einfach nur, weil du sagst, dass du einfach viele, viele Lernkurven mitmachen müssen, weil du halt der Erste warst, ja?
Genau, wir haben es teuer bezahlt und auch hier haben wir wieder, diesmal war es jetzt nicht fremd, sondern eigenverschulden, haben wir wieder sehr, es hat einfach ewig lange gedauert, weil ich glaube, ich war 5-mal beim Handelsregister, um Sachen zu ändern und also es ist wirklich unglaublich, die Geschichte.
Erzähl bitte mal ganz kurz, du hast gesagt, du bist ein Steuerberater, damit ist eigentlich fast alles gesagt, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal ausholen und den Hörerinnen und Hörern sagen, was Besteuern ist und warum Besteuern entstanden ist, weil Steuerberater gibt es ja nicht eine ganze Menge und gibt es irgendwie wirklich ein Need für einen weiteren Steuerberater?
Ich glaube auf jeden Fall, also ich meine, da kommen jetzt viele Komponenten, dazu. Und ich meine, der Markt, kommen wir gleich drauf, ich erzähle aber erst noch was auch zu besteuern. Der Markt ist ja quasi ein Markt, der so stark im Umbruch ist, also wie also im Fintech- und Banking-Bereich passiert sicherlich auch einiges, aber ich glaube, der Steuerberatermarkt ist da noch deutlich, deutlich krasser getroffen. Einfach mit AI, die jetzt kommt, mit der Veränderung, mit der starken, also nur mal so, um dir ein paar Zahlen zu geben, vor 2 oder 3 Jahren waren schon, glaube ich, 12% aller Steuerberater über 70. In den nächsten 5 Jahren werden 25.000 der insgesamt, glaube ich, 76.000 Steuerberater, die es gibt, also Kanzleien gezählt, es gibt ein paar mehr Steuerberater, aber Kanzleien, werden ins Rentenalter kommen. Ich glaube noch nicht, dass die alle aufhören werden, aber das ist so krass, also 25.000 von den knapp 60.000, das ist so krass, die Veränderung, ja. Dass wir im Endeffekt auch das nur durch Technologie kompensieren können. Heute und hier merkst du das noch nicht. Ja? Also heute und hier ist gerade noch die sehr, sehr fetten Jahre. Die Steuerberater haben, also ich habe mir letztes Jahr 40 Steuerkanzleien angeschaut, weil ich ein Roll-up in dem Bereich machen wollte. Ist total krass. Also Margins von 30-60% habe ich da gesehen. Also unglaublich profitable Geschäftsmodell. Aber ich glaube einfach mit der Knappheit auf der einen Seite hat es jetzt zu tun. Wir finden ja auch keine Mitarbeiter mehr in dem Bereich. Also, und du hast ein, letzte Woche war ich auf einer Steuerberaterkonferenz, Tax Festival. In Aarhus, und das war auch total spannend. Ich habe mich da so ein paar Vorträge reingesetzt, die dann quasi für Steuerberater heute, ja. Und da ging es dann so um Mitarbeiterführung und all diese ganzen Themen, ja. André, du wirst mir nicht glauben, aber ich habe mich wirklich so an den ersten Semester meines Studiums in den 90er Jahren zurück erinnert gefühlt, ja, was da einfach so kommuniziert wurde. Das ist die Realität da draußen, ja. Und ich glaube,
Das heißt aber, die sind zurückgeblieben in jeglicher Art von Struktur, in jeglicher Art von Digitalisierung, in jeglicher Art von Mitarbeiterführung?
Ja, also das ist schon ganz klar so. Es ändert sich jetzt gerade auch, es ist ein großer Umbruch, also gerade mit den großen Private Equity Themen, die ja gerade hier den ganzen Markt durchpflügen werden, wird sich auch viel ändern. Aber sie sind schon, also natürlich heute Dativ, ne, hat einen 76-prozentigen Marktanteil im Steuerberatungskanzlei-Software-Management-Bereich. Alle arbeiten halt da mit einem gewissen Standard zusammen. Es läuft alles. Aber wenn du mit denen, also das heißt, ne, es ist ja nicht komplett technisch. Natürlich wird eine Buchhaltung irgendwie dann halt in Dativ gemacht und so weiter und so fort. Und es läuft auch. Aber sie sind aus meiner Perspektive überhaupt nicht. Also ich habe mein ganzes Leben in anderen Unternehmen gearbeitet. Ich erinnere mich so krass, wie gesagt, an diese Anfangstage im Fintech in 2015, als ich Kontist gegründet habe. Ja, weißt du, wenn du das vergleichst, einfach was wir da draußen, was du jeden Tag, André, hast mir gerade ein bisschen erzählt von deinem Arbeitseinschlag, mit wem du da konfrontiert wirst. Und wenn du das jetzt zurückziehst in diese Branche, dann fühlst du dich irgendwie 50 Jahre zurück katapultiert in eine andere Zeit. Ganz liebe Menschen, also ich will jetzt nichts, die Steuerberater haben wirklich das Herz am rechten Fleck, sie versuchen zu unterstützen und so weiter und so fort, aber es kann mit dieser Struktur ja auch nicht funktionieren. Wir haben 38.000 One-Man-Show-Steuerberater mit maximal 4 Angestellten. Ja, in nur 16.000, die dann irgendwie ein bisschen größere Strukturen haben. Wie soll denn dieser krasse Technologiewandel, der da gerade kommt, der ganz sicher nicht von einem Unternehmen wie Dativ jetzt getrieben wird, ja, wie soll das machbar sein, wenn ich so kleine Strukturen habe?
Lass mich kurz fragen, ist das ein Grund, gab es ein Standesrecht oder gab es irgendwelche Gründe, die dazu geführt haben, dass Steuerberater nicht größer geworden sind eine Zeit lang? Oder ist es einfach nur Bequemlichkeit gewesen? Weil ich weiß, dass es bei Rechtsanwälten, also ich habe mal irgendwann Jura studiert, habe, weiß ich, dass damals Rechtsanwaltskanzleien durften eigentlich nicht fusionieren. Also es gab eigentlich keine großen Kanzleien und die großen Kanzleien wurden dann erst durch eine Änderung des Standesrechts ermöglicht, dass plötzlich auch deutsche Kanzleien übernommen werden konnten von internationalen und plötzlich wurde das Ganze skalierbarer. War das bei Steuerberatern, ist es bei Steuerberatern auch der Grund oder ist es einfach nur eine gewisse Selbstzufriedenheit und man sagt so, ey, wenn ich 30-60% Marge auf das Business habe und ich mache das mit 4 Leuten, reicht mir das irgendwie auch für 3-mal warm Essen am Tag?
Also ja, Standesrecht kann ich dir echt ehrlich gesagt nicht beantworten.
Obwohl du Mitglied des Standes jetzt bist.
Ja, aber ob es damals so war, also in der Zeit, in der ich mich mit der Steuerberatung beschäftigt habe, in den letzten 15 Jahren, ist es meines Erachtens nicht mehr der Fall gewesen. Ob es davor mal so gewesen ist, weiß ich tatsächlich nicht. Aber mittlerweile kann man das relativ gut tun. Naja, also ich sehe es ein bisschen wie bei den Ärzten. Mein Vater ist Arzt, ich vergleiche also die Branchen auch massiv miteinander, ne, die Ärzte und die Rechtsanwälte. Da ist ja auch jetzt ein Trend hin zu einer größeren Struktur, aber man wollte sein eigener Herr sein, man konnte das auch sehr gut, man hatte sehr, sehr gut die Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Da das ganz klassisch, wie gesagt, auch sehe das jetzt zunehmend, Steuerberater, wie gesagt, dieses Unternehmen Menschen führen, ist definitiv nichts, was irgendwie in dieser wahnsinnig schwierigen Prüfung in irgendeiner Weise abgefragt wird. Ja.
Sprich, bei Ärzten.
Genau. Und sprich, sie tun auch alle sehr gut daran, im Endeffekt jetzt nicht riesige Strukturen aufzubauen, denn dann das würde sie auch massiv überfordern. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe ganz, ganz tolle Kanzleien letztes Jahr mir angeschaut. Eine da Hamburg-Kiel-Bereich, 900 Grad heißen sie, wahnsinnig, was die auch wirklich an Innovationen intern leisten. Da wollen dann alle auf einmal arbeiten. Also das ist schon, es gibt ein paar wirklich tolle andere Exempel. Aber du hast mich vorher gefragt, so brauchst einen neuen Steuerberater? Ja, ganz klar, sage ich. Es braucht einen Steuerberater, der zwei Sachen macht aus meiner Perspektive. Zum einen das ganze Thema, kommen wir gleich nochmal drauf, Daten. Ja, also heute muss man Steuerberatung komplett anders denken. Und zum anderen, das machen wir, es gibt weniger oder schwieriger Fachkräfte in der Steuerberatung zu finden als im Healthcare-Bereich. Also du findest eher eine Krankenschwester als einen Steuerfachangestellten. Dann musst du dich halt schon sehr, sehr attraktiv als Unternehmen aufstellen. Ne? Und da haben wir uns dann natürlich was Besonderes ausgedacht. Du kennst mich ja. Wir gehen jetzt wirklich in selbstgeführtes Organisationsstil rein. Haben wir bei Kontist schon auch so ein bisschen angeteasert. Ich habe jetzt auch meinen COO von Kontist mitgenommen und mir noch einen anderen österreichischen Spezialisten als Co-Founder mit an Bord geholt, weil wir wirklich sagen, so eigentlich ist diese Struktur, also wie wir sie ja ganz stark haben, nämlich dass immer ein kleines ein Steuerberater und ein Grüppchen von Leute umherum. Diese Struktur ist per se in dieser Industrie, funktioniert die ganz gut, aber wir müssen uns aus gewissen Gründen, müssen die Strukturen größer werden, einfach weil es wahnsinnig viel Invest jetzt in Technologie benötigt. Ja? Das heißt, wir belassen eigentlich die Steuerberater und diese kleinen Gruppierungen in relativ unabhängigen Teams, die relativ autonom arbeiten können, aber wir gruppieren sie immer um Technologien herum. Das kann jetzt ein Buchhaltungssystem sein oder das kann jetzt irgendwie internationales Recht oder Erbschaftsrecht oder sonst irgendwas sein. Ne? Also stell dir vor, in Zukunft wirst du so eine Art Bubble haben aus verschiedenen Themen. Wir machen ja auch noch das Thema White Label Steuerberatung. Also wir sind mit verschiedenen Anbietern gerade momentan im Gespräch und quasi Tech-Anbietern und sagen, wir wollen im Hintergrund, genau wie wir es bei Kontist ja auch gemacht haben, ja, für euch auch das Thema Steuerberatung anbieten. Also so eine Art Embedded Steuerberatung für einen Buchhaltungsanbieter vielleicht, ne, der jetzt noch das Thema nicht selber gemacht hat. Sind wir nicht die Ersten, ne, gab es Kontist, aber dann Zefdesk hat es ja auch gemacht. Verschiedene andere Anbieter haben das auch gemacht, aber ich glaube, das ist so, du hast ja viel in deinem Leben auch über das Thema so Embedded nachgedacht. Ne? Das ist auch eine Form der, wie wir jetzt einen Service im Endeffekt eben in ein Technologie Anbieter anbieten. Ne? Aber lass mich doch eine Sache, wo ich gerade vom Faden abgekommen bin, die ich sehr spannend finde, diese Geschichte finde, ist, ich habe mir letztes Jahr wahnsinnig viel, hatte ich an Zeit, ein Jahr mal ein bisschen, nicht Pause, aber wo ich an einem Projekt gearbeitet habe, was sich dann für mich nicht materialisiert hat, und habe ich sehr viel über die Branche nachgedacht. Also wie sieht denn eigentlich eine Steuerberatung in 10 Jahren aus? Ja, lass es sich an den 10 Jahren festhalten, aber in einer Zukunft. Und für mich ist es relativ klar geworden. Also für mich sind in 10 Jahren Steuerberatung Tech-Unternehmen, ja, datenbasierte Tech-Unternehmen. Und es wird eigentlich vom Jobprofil her noch zwei Arten von Jobs geben. Data Analysts. Und dazu gehören eigentlich auch die Steuerberater, nämlich die Steuerberater werden beraten, aber auf Daten basierend. Und es wird Compliance geben. Ne? Weil das Finanzamt im Endeffekt wird sich nicht mehr irgendwie jetzt einen einzelnen Beleg, jetzt mit der E-Rechnung und sowas sowieso nicht mehr anschauen, sondern du wirst im Endeffekt halt reingehen und dir dann quasi, werden die Prozesse einmal durchschauen, ob da Compliance und dann Stichpunkte machen. Ne? Das sind so die zwei großen Bereiche, wo es hingeht. Ja?
Aber das heißt, aber lass mich einmal unterbrechen, da muss sich aber auch die Finanzämter müssten sich ja auch massiv verändern, oder? Also das, was du ja gerade beschreibst, ist eine Prüfung mehr oder weniger auf Einzelfall und auf Rechnungsebene. Das siehst du nicht mehr. Wenn du jetzt den Steuerberater sozusagen drehst in Richtung Compliance und Data Analyst, muss es ja auf der anderen Seite das Pendant dazu geben.
Ist auch. Also ich bin schon immer wieder auf Konferenzen und sowas, habe ich auch Berührung, ich will jetzt nicht sagen extremst eng, aber schon auch, habe mir schon ein paar Referenten auch da angehört und Kontakte und es ist schon auch, wo die Reise hingeht. Also das Finanzamt war immer das Digitalste von allen in Deutschland, da wo man Geld holen kann, da wurde schon auch relativ viel mit Technik gemacht und auch im Bereich Steuerfahndung und alles drum und dann sind wir schon auf dem Weg, auch dort wird mittlerweile AI eingesetzt und verschiedene Sachen. Also wir sind da schon auch auf dem Aufrüsten auf staatlicher Seite und dann ist ja klar, dass es auf Unternehmensseite auch passieren muss.
Ich habe heute den neuen Digitalminister im Podcast gehört und der sagte halt auch, dass man irgendwie sich bei den anderen Ministerien, anderen Behörden was abgucken sollte, um es dann möglicherweise zu übertragen. Also was du gerade sagst, ist eigentlich, man müsste mehr in die Finanzbehörden gucken. Ja, da findet man schon gute Digitalisierungsleistungen des Staates.
Also auf jeden Fall meines Wissens nach die besten. Also da ist immer noch ein langer Weg, wie immer und so. Aber ich habe auch immer, wenn man das auf Konferenzen, wenn man sich trifft, manchmal fragen wir sie dann auch, dass sie irgendwie sprechen und dies und jenes, habe ich immer so das Gefühl, dass auf jeden Fall die Berührungsangst, was Technologie betrifft, im Finanzministerium extremst klein ist. Also da weiß man schon genau, wo der Zug hingeht.
Chris, lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, was ihr tut. Du hast gesagt, ihr seid eine Steuerberatung. Du hast irgendwie auch gesagt, indirekt, dass ihr wahrscheinlich bundesweit tätig seid, weil ihr zwar in Berlin eure Niederlassung habt. Du hast gesagt, ihr seid eine, wie hast du es genannt?
Selbstverwaltete, selbstgeführte Steuerberatung. Das ist aber nur für uns intern wichtig, für die Mandanten nicht. Ne?
Okay. Genau. Ihr seid sozusagen, was seid ihr, eine GmbH oder was seid ihr?
Genau, eine GmbH. Berufsausübungsgesellschaft ist die Form. Ja.
Wo dann verschiedene Steuerberater wahrscheinlich drin sind, ne? Die sagen eigentlich dann standesrechtlich wahrscheinlich diejenigen sind, die auch dafür verantwortlich sind, was da abgegeben wird als Steuerberatung. Was wollt ihr machen? Also du sagst, hey André, du hast eine kleine UG, du brauchst einmal im Jahr eine Steuererklärung, brauchst möglicherweise monatlich was. Bin ich eine Zielgruppe für euch oder wen
auf jeden Fall
sprichst du an? Also sprichst du Privatkunden an? Sprichst du Geschäftskunden?
Ja.
Also welche Richtung ist es?
Genau, es sind Geschäftskunden und auch diesmal tendenziell etwas größere, als wir die bei Contist hatten. Also wir nehmen schon auch den einen oder anderen Freelancer aber tendenziell sage ich so, unser Sweet Spot ist eher so GmbH und UG von der One-Man-Show bis zu, sagen wir mal, 5 Millionen Euro Umsatz. Ja, wir haben auch schon Anfragen von größeren Startups, also von Startups in Berlin, die kennen wir natürlich gut, aber der Sweet Spot ist so in dem Bereich vielleicht bis von 0 bis 50 Mitarbeiter GmbH. Also so der Klassiker im Mitfeldbereich.
Und warum machst du das an der Größe feste? Oder gibt es da bestimmte, also was beschränkt euch? Oder sind es Branchen, die du im Blick hast? Oder ist es branchenagnostisch?
Es ist branchenagnostisch. Wir wollen down the line uns schon um gewisse Branchen hin spezialisieren. Wir haben ein paar Themen, die wir nicht machen. Wir machen generell gar nichts mit Bargeld. Das heißt, Gastro, Hotellerie und sowas fällt häufig raus. Aus Compliance-Gründen. Also wenn ein Gastro hundertprozentig bargeldlos arbeitet, dann schon. Aber das machen ja viele nicht. Wir haben jetzt gerade einen Steuerberater ongeboardet, der jetzt auch E-Commerce macht. Bis jetzt war das noch auch ein Thema, was wir ein bisschen draußen hatten. Das nehmen wir jetzt aber auch auf. Aber nein, es hat eigentlich nichts damit zu tun. Ab einer gewissen Größe kommen dann andere Themen. Dann geht man auch irgendwie zu größeren, deutlich größeren Kanzleien, hat meistens große Internationalisierungsthemen. Bei Contist zum Beispiel wurden wir dann schon auch geauditet und so weiter und so fort. Ne? Da hat man dann vielleicht ein bisschen ein anderes Thema. Aber in diesem Bereich fühlen wir uns ziemlich pudelwohl. haben auch Anbieter, die mit denen wir halt mit Pay und so, Payroll und sowas zusammenarbeiten können. Das ist einfach eine gute Größe, würde ich sagen, für uns heute.
Und zum Beispiel, wir haben gerade über Ärzte gesprochen. Nimmst du auch Ärzte?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade hatte ich, vorher war ich im Gespräch mit einem Architektenbüro, also die freien Berufe definitiv auch, ja. Ich würde sagen, wenn, also ich erkläre es so ein bisschen an der Größe, ne, wer fühlt sich jetzt vielleicht angesprochen, aber die, es geht mir in erster Linie eher darum, dass Leute sind, die halt zwei Themen, die Leute, die zu uns kommen, die vom klassischen Steuerberater einfach von der Art und Weise der Geschwindigkeit etwas unzufrieden sind. Ja, also ich habe mein Leben lang serviceorientierte Unternehmen geführt. Ne? Wir wollen da schon eine andere Art von Service-Dienstleistung, etwas schneller, ne, mit Ticketing-Systemen und so weiter und so fort arbeiten, als es andere tun, und Leute, die extremst digital affin sind. Ne? Weil unsere Vision, vielleicht dann noch dazu, ist es im Hintergrund, also das wird natürlich jetzt langsam auf am Anfang, das können wir jetzt nicht heute und hier, kann ich das noch nicht den Mandanten versprechen, aber ich kann sie auf die Reise mit einladen, wer Lust hat. Wir wollen im Endeffekt alle Daten zentralisieren. Ja, ist also egal, von Bankkonto anbinden, Payroll-System anbinden. Vielleicht hast du irgendein Angebotstool, was noch automatisch läuft. Also unser Ziel ist es im Endeffekt, alle Daten in einem Data Warehouse zentral zu speichern. Aber mit dem klaren Grund nicht, weil, also wir brauchen das auch für uns. Das ist auch der erste Schritt, um im Endeffekt dann mit der AI anfangen, Dinge zu automatisieren. Aber ich möchte es vor allen Dingen den Mandanten zur Verfügung stellen, sodass sie anfangen können, mit ihren eigenen Daten zu sprechen. Und ich glaube, das ist was richtig, was ich habe das jetzt häufiger mit unseren ersten Mandanten da draußen besprochen. Und das ist ein Thema, da werden die Leute ganz hellhörig, ja, weil das ist heute unmöglich. Du hast eine Blackbox Dativ bei einem Steuerberater, du schiebst da alles rein. Und wenn ich jetzt irgendwie mal mit ChatGPT gerne, was sind meine lukrativsten Kunden, was sind meine im Vergleich zu anderen, wie bin ich denn finanziell hier und da aufgestellt, einfach mal anfangen zu sprechen. Ne? Du kommst ja nicht dran. Und die Daten, die du dann kriegst, die sind so alt, und dann tust du eine BWA hochladen. Also du kannst dir das natürlich schon irgendwie alles bauen.
Nee, die meisten machen das halt über CRM-Systeme. Ne? Also wenn sie so etwas haben, dann haben sie halt ihren CRM, wo halt um die Umsätze auch reinlaufen, dass du darüber die Analyse machst.
Genau.
Eigentlich hast du sozusagen eine Single Source of True, und die bist du eigentlich. Also die sollte eigentlich die Finanzabteilung sein. Eigentlich solltest du darauf eigentlich alles ausbauen. Chris, aber lass mir kurz eine Frage noch stellen. Also verstanden, also dass du sagst, du bist mehr als der Besteuerer, also der Steuerberater, sondern du bist halt derjenige, der enabled und das, was du daraus zauberst, einfach wieder zugänglich für den Klienten macht und nicht nur einmal im Monat einen Monatsabschluss und einmal im Jahr einen Jahresabschluss rüberschickt und man dann froh ist, dass man die BWA und alle ganzen Kram von dir gemacht bekommt, sondern wirklich das Ding ist ein Tool für den Alltag. Aber was ich eigentlich wissen möchte, ist, welche Voraussetzungen müssen deine Klienten mitbringen, dass du überhaupt mit ihnen arbeiten kannst und willst? Also digital affin kann sich jeder nennen, aber was muss er haben an Systemen, an Tools, dass du sagst, okay, you are ready for besteuern?
Also idealerweise, wir sind am Anfang, wir werden noch andere Systeme anschließen, aber momentan arbeiten wir gerade sehr gerne und sind auch Preferred Partner von LexOffice. Ja? Und da LexOffice hat 30.000, 35.000 Steuerberater angeschlossen, aber ganz häufig läuft es da eben so ab. Irgendwie, ich mache meine Buchhaltung in LexOffice, mehr schlecht als recht, dann tut der Steuerberater einmal im Jahr die Daten in die Dativ rüberziehen, ja, und dann macht er dort alles fertig. Und was wir tun, wir arbeiten also direkt in LexOffice, also keine Schattenbuchhaltung mehr, was total viele Leute halt nervt, dass mein Steuerberater nie korrigiert, weil dann kann ich ja, weißt du, nächstes Jahr, wenn ich zwei Jahre vergleichen will, kann ich ja nicht mehr machen. Das heißt, wir versuchen direkt in den Tools der Leute zu arbeiten. Wir haben jetzt ein anderes Unternehmen, was uns demnächst aus dem Ausland hier in Deutschland den Markt aufrollen möchte, mit denen wir auch eine Kooperation angehen wollen. Also wir versuchen wirklich in die Buchhaltungssysteme reinzukommen. Man braucht erstmal weiter nichts, als quasi zu sagen, ja, ich möchte nur meine Buchhaltung digital machen. Dann werden wir ein Tool gemeinsam aussuchen. Ja. Wir arbeiten auch mit Dativ zusammen, so ist es nicht, aber dann zum Beispiel, ich habe auch eine Kooperation mit Quanto als ein Beispiel. Und da kann man auch sagen, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich in deinem Leben schon mal mit Dativ-Unternehmen online gearbeitet. Das tut meistens dann so kalte Schauer den Rücken der Unternehmer.
Zum Glück bin ich immer weggelaufen, wenn das meine CFOs oder sonstige Leute gemacht haben. Ich habe mich immer schnell umgedreht, damit ich es nie sehen musste.
Genau, also so geht es ja ganz vielen. Und ich sag im Endeffekt heute, naja, muss man ja auch nicht mehr. Ich meine, wenn du jetzt, wie gesagt, als Beispiel Quanto hast, haben ein relativ avanciertes System, waren ja meine Mitbewerber im Quantist-Zeit. Heute schaut man sich an und versteht sich gut. Haben ja ein echt solides und krasses System aufgebaut. Die haben ja auch zum Beispiel ein Feature, dass du automatisch reingehst und Belege dir überall zusammensuchst. Ja, also was hier wie Invoice-Fetcher und ähnliches. Und du kannst als Unternehmen, als Steuerberater kann ich einfach, sagen wir mal, du bist jetzt, hast deine GmbH, 20 Mitarbeiter, André und irgendwie 2 Millionen Umsatz. Da sage ich zu dir, hast du ja auch Dativ-Unternehmen online, gar kein Thema, machst du bitte alles in Quanto, inklusive der Rechnungsstellung und so weiter und so fort. Wir haben eine Integration dann zu Dativ, ja, wenn wir es nicht mit LexOffice machen. Und wir ziehen dann die Daten. Du brauchst dich eigentlich nie mit diesem Thema Dativ zu beschäftigen. Wir machen dann halt den Rest. Ne? Ich finde Lexware Office charmanter, weil da hast du noch ein paar Belege, die du auch rauslaufen lassen kannst. Theoretisch kann man auch selber einen Lohn dort machen und so weiter und so fort. Also es wäre jetzt meine Preferred Solution, aber wenn du jetzt drauf bestehst und sagst, du willst unbedingt ein Dativ haben oder wenn du jetzt eine 100-Mann-Bude bist und ich einfach sagst, okay, jetzt haben wir vielleicht die Grenzen von Lexware Office erreicht, ja, dann würde ich dir eigentlich im großen Teil sagen, arbeite einfach mit diesen Banking-Tools zusammen. Das ist dein Interface, ja? Und du brauchst dich eigentlich nicht mehr in diesen Dativ-Interface, da brauchst du dich nicht mehr drum zu kümmern, weil das weiß ich ja von der anderen Seite für viele Jahre, das würde dich ja nie glücklich machen.
Sag mal, du hast mir gerade gesagt, dass Quanto so etwas hat wie ein Invoice-Catcher oder wie hast du es genannt?
Fetcher, ja genau.
Ja, habe ich noch nie gesehen.
Nee, ist ein extremst overpriced Tool, was in Frankreich entwickelt worden ist, aber ich bin gerade im Gespräch mit den Damen und Herren dort, um zu sagen, komm, mach doch mal ein schönes Feature für Steuerberater daraus. Ja. Die haben ja Quanto, die ist auch total witzig. Die haben ja quasi eine eigene Abteilung aufgemacht, eine eigene Sales-Abteilung, nur die an Steuerberater verkauft. Also man versteht jetzt, glaube ich, auch im Banking-Bereich, dass das im Endeffekt so, hier passiert gerade was ganz, ganz Interessantes.
Ne? Und Multiplier.
Ja, genau. Aber erstmal müssen halt die Steuerberater das Produkt verstehen,
ja,
bevor sie es multiplizieren können.
Ja, absolut.
Und ist ja gerade extremst spannend, finde ich, was in diesem Markt passiert, in dem ich ja seit 20 Jahren drin bin. Ne? Du hast ja auf der einen Seite die Banking-Anbieter, eine Finom, jetzt ihre eigene Buchhaltungsgeschichte macht. Bei Quantist hatten wir es schon lange gemacht, Quanto haben wir gerade drüber gesprochen, die anderen Fintech-Banken, alle durch Tide, ja schon ewig auch, ne? Alle strömen sie gerade nach Deutschland und du hast ja auch die verschiedenen größeren, mittlerweile auch internationalen Buchhaltungsanbieter, die auch nach Deutschland kommen und es wird jetzt quasi hier dieser Battle ausgeführt zwischen auf der einen Seite die Banking-Anbieter, die verstanden haben, dass es ein Wahnsinns-Mehrwertgeschäft ist, dieses Buchhaltung und dann auch weitergehend Steuerbereich und die ganzen Buchhaltungstools, ne? Ich habe gerade nochmal für meine One-Man-Show-Firma gerade bei Lexware Office ein Konto aufgemacht und alles drum dran. Also und das, dass das jetzt alles in Deutschland als ein primärer Austragungsmarkt passiert, ist ja extrem spannend. Ne? Also ich erwarte dann in den nächsten 2, 3 Jahren, dass da einige 10 Millionen Euro aufeinander losgelassen wird und wir schauen uns das an von der Ferne und ich schmunzle und ich lächle und ich denke mir so, komm, jetzt zeigen wir mal, weil das wird natürlich geil. Dadurch wird eine Automatisierung in dem Markt passieren. Dadurch wird wirklich was bewegt und bei Dativ bewegt sich ja immer relativ wenig und da erwarte ich mir jetzt in dem Bereich einfach, dass da ein bisschen Feuer angemacht wird, dass da vielleicht dann auch bis zur Dativ was rüberschwappt.
Und blöd gefragt, Chris, arbeitest du denn mit der Dativ oder sagst du, Dativ brauche ich nicht?
Ja, wir arbeiten im Hintergrund schon drumherum. Ich habe dir ja vor dieser Datenlösung erzählt, die wir machen, die auch um die Dativ-Datenbank herum aufgebaut ist. Es ist ja nicht, ich verteufle auch nicht die Dativ per se ganz, hat auch alles seine Berechtigung. Ich weiß jetzt zumindest die Private Equity Anbieter, die jetzt gerade in großen Stil in den Markt kommen, die sagen alle, ah, danke, das ist die Dativ in Deutschland. Deutschland gibt, weil dadurch haben wir eine Standardisierung im Markt, wie es fast nirgendwo anders gibt. Ja. Aber ich sage halt im Endeffekt, gewisse Bereiche der Dativ sind einfach sehr klobig und ne, gerade was das Interface zum Mandanten betrifft und so weiter und so fort, die kann man ersetzen. Ja. Und ich sage halt, und das ist was ein großer Kritikpunkt, die ich an der Dativ habe, dass sie viel zu sehr eben immer ihre Daten dicht macht, ja, sodass wir halt nicht, weil wie läuft, wird es denn jetzt laufen? Du hast das sicher in anderen Bereichen auch schon drüber überlegt, ja, sobald die Daten mal zentral sind, können wir dann wirklich mit diesen AI-Agents anfangen, langsam aber sicher, scheibchenweise Dinge zu automatisieren. Wenn eine Dativ sich eben hinsetzt und nicht Zugang zu diesen Daten gibt, ja, verbaut sie im Endeffekt sowohl für die Steuerberater wie auch für die Mandanten eben viel Potenzial. Ja. Und deswegen, klar, ich lade die Dativ ein und an dem Tag, in dem sie quasi sagen, wir machen komplett die Datenbank auf und haben eine 100%ige API auf alle unsere Daten, dann werde ich der Allererste sein, der sagt, Halleluja, lass uns was zusammen machen. Ja. Aber solange das nicht passiert, müssen wir darum, also ihr Integral, die ja auch von Quanto kam, bauen ja auch einen Daten quasi Aggregator, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir sind ja einige da draußen, denen es alle so geht. Wir wollen mit AI was automatisieren, aber wir haben eben nicht die Möglichkeit und müssen jetzt erstmal anfangen, irgendwie zentrale Daten, die Daten zusammenzuführen. Bevor wir dann den nächsten Schritt überhaupt die ganzen Tools, die man in Amerika, in Neuseeland und in Dänemark schon längst auf der Straße hat, weil man da zentrale Daten und APIs hat, ne, sind wir mal wieder 10 Jahre zu spät. Das ist ein Trauerspiel.
Eigentlich sind wir ja manchen Sachen beim Thema Steuern und beim Thema Banking ja immer vorausgewiesen, aber hier sind wir scheinbar wirklich hinterher. Und du sagst, in Teilen liegt es einfach daran, dass wir so einen Quasi-Monopolisten in Nürnberg sitzen haben, ja?
Ja, also wie gesagt, es hilft jetzt auch nicht, da
ich merke schon, draufzuhauen.
Du
darfst nicht mehr draufhauen.
Ich habe schon viel heute in diesem Podcast gesagt und alles drum dran. Ich bin es auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich will einfach Lösungen.
Pass auf, ich baue dir eine Brücke. Du hast eine grüne Mütze auf und die Kollegen sind auch grün, also ihr mögt euch irgendwie.
Nein, also ich möchte, wenn ich was erreichen kann mit diesem Podcast und jemand von Dativ zuhört, dann möchte ich quasi sagen, bitte die Daten öffnen und dann wäre ich auch, also das ist glaube ich die Notwendigkeit, dann können wir wieder anfangen in Deutschland auch aufzuholen.
Und das Lustige ist ja eigentlich, dass die Daten dem Klienten gehören sollten, aber trotzdem kann er sie nicht so richtig nutzen, ne?
Überhaupt nicht. Also das ist eine Katastrophe. Deswegen glaube ich ja auch dieser, wie gesagt, der Pitch, von dem ich gerade gesagt habe, mit deinen eigenen Daten sprechen, ja.
Was du sagst, also es ist so.
Da haben alle Bock drauf, oder? Ja. Und ich lade es mir jetzt irgendwie selber und wir haben jetzt bei Besteuern, wir haben benutzt halt super viele, Mandiant CRM-System einfach so als Ticketing-System, wie halt normale Startups machen. Ne? Wir benutzen einfach diese ganzen Systeme und unsere Prämisse ist halt immer, es muss eine gute API haben, damit eben alles zusammenlaufen kann, aber ich kann mir die Sachen dann rausholen und dann lade ich sie mir in irgendein Tool hoch und frage den, schau dir mal bitte den letzten Monat an, hier, das sind unsere Leads, das ist unsere Conversion, dies und jenes.
Vor allen Dingen, wenn du halt das Thema AI darauf spielen lassen willst, musst du es ja so machen. Dann kannst du es ja nicht in diesem geschlossenen Ökosystem liegen lassen, weil du kommst ja nicht drauf. Also du willst ja die Agents darüber laufen lassen. Also musst du diese ganzen Daten befreien, wenn man das mal so sagen
will. Genau, und ich meine, es gibt ja, ich habe jetzt auch gerade von ein paar VCs irgendwie Anfragen, es gibt ja gerade diverse Tools, die, ich weiß nicht, wie es heißt, du wirst mich gleich vielleicht sagen, die dann quasi über das Interface, also Agents, die über das Interface dann quasi auch eine Dativ bedienen können und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube aber, das ist halt überhaupt keine, das ist zwar schön, da kann ich irgendwie kleine Tasks und vielleicht auch größere automatisieren, ja, aber im Endeffekt wissen wir doch alle, nur wenn ich wirklich 100%ig Zugang zu den Daten habe, kann die AI auch wirklich anfangen, von sich aus sinnvoll und größere Dinge zu tun. Ja. Und nicht irgendwie kleine Tools, weil ich mich einloggen. Das ist so wie Screenscriping, kennst du ja noch aus deiner Zeit.
Das heißt, kennst du noch? Ich denke mal, dass AI auch da mal wieder eine fette Rolle spielen wird und du plötzlich wieder Screenscraping haben wirst, weil du halt auch viel automatisierter, viel schneller und viel besser Screenscraping machen kannst, weil halt der bestimmte Player hat die Daten nicht freigeben wollen. Aber Chris, du arbeitest wahrscheinlich auch deshalb auch mit einer ganzen Menge Playern zusammen. Du hast gerade schon über Quanto gesprochen, über Lexware gesprochen. Ich glaube, was mit Zendesk hast du auch schon angedeutet, aber ihr versucht wahrscheinlich so viele Tools eurer Klienten direkt anzubinden, um da sofort auch auf die Daten zugreifen zu können. Ich habe, wie gesehen, Candice ist noch dabei, Morrow ist noch dabei, Moss ist noch dabei. Also du versuchst aus den verschiedenen Datentöpfen, die deine Kunden nutzen, schon einen ganz guten Zugriff zu haben, oder?
Genau, das ist der Plan. Auch wieder, wie gesagt, vorsichtig, ich will jetzt auch nicht verkaufen, weil es noch nicht fertig ist. In dem Sinne, es ist eine Vision, dass wir dorthin kommen werden, ne? Und wir schließen an, jetzt Lexware Office, eine Dativ und sowas, das ist natürlich schnell gemacht, aber dann jedes einzelne System anzuschließen, wird eine Weile dauern, aber das muss der Weg sein. Also der einzige aus meiner Perspektive heraus, ja. Und wir nochmal zurück zu dem Thema, habe ich die Frage jetzt beantwortet, warum ich denke, es bedarf einer neuen Steuerberatung?
Ich glaube jedenfalls, dass es einen gewissen Bedarf gibt bei Menschen, die halt, wie du es schon beschrieben hast, eine digitale Affinität haben. Und ich glaube, ich kenne nahezu keinen, sowohl Freiberufler als auch Gründer, der mich nicht irgendwann schon mal gefragt hat, ob ich eine Empfehlung für einen guten Steuerberater habe.
Das ist natürlich immer das Thema.
Also um kurz zu beantworten, ja, du hast sie beantwortet.
Gut, danke dir, André. das ist ja auch dann spannend. Ne? So, wir haben jetzt lange ausgeholt an der Stelle, um dorthin zu kommen.
Was zahlt man normalerweise für einen guten Steuerberater im Monat?
Also bei uns kommt es drauf an. Wir haben versucht, ein anderes Geschäftsmodell gewählt. Ne? Die meisten Steuerberater tun ja nach der Steuerberatervergütungsordnung und nach zum Beispiel Umsätzen und sowas. Meistens ja untransparent, ich weiß es nicht. Bei uns kommst du auf die Website, schaust du die Preise an, es ist fix. Es fängt, glaube ich, bei
ja, aber darf
199
ich jetzt
fragen,
an. Ja. Musst du es als Standesrecht-Mitglied nicht auch nach der Steuerberatervergütungsordnung abrechnen?
Ja und nein. Also ja, du musst im Rahmen dessen bleiben. Ja,
du bist auch in der Rechtsarbeitskammer, ne? Also deine Antwort ist schon sehr juristisch. Es kommt drauf an, ne?
Nee, also nein, die Antwort ist guter Punkt. Okay, danke, André. Ich werde mich bessern an dieser Stelle. Ja, du musst darüber abrechnen. Aber es heißt nicht, dass du quasi am Ende warten musst und dann quasi sagen, ein Viertel, ein Siebtel, wie auch immer, ja. Sondern du kannst schon im Endeffekt auch Festpreise, monatliche, wie wir das auch machen, tun. Diese dürfen aber nicht aus dem Rahmen dieser Verordnung fallen. Das meine ich. Okay. Also sie dürfen zum Beispiel nicht billiger sein als der billigste Tarif, den du quasi über diese Verordnung hättest. Wenn du innerhalb des Rahmen bleibst, so wollte ich es beantworten, dann darfst du das machen. Und genau, wir gehen hin und sagen, kann man auf unserer Website nicht anschauen, von 199 Euro fängt es an, dann, wenn es größer wird, können es auch ein paar hundert Euro natürlich im Monat werden.
149, glaube ich.
Ah, du hast recht, guter Punkt, 149, nicht 199. Und für die ganz Kleinen, da kommen dann noch verschiedene Module mit drauf, je nachdem, ob du eine Bilanz brauchst, ob du dies oder jenes brauchst. Aber du kriegst es bei uns quasi, kann man sich auf der Webseite anmelden, eine Typeform, 7 Fragen beantworten, kriegst dann ein halbstündiges Kennenlerngespräch mit uns. In dem Gespräch machen wir ein fertiges Angebot für dich. Und dann weißt du im Endeffekt genau, was du zahlen wirst. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil wir auch immer bemängelt haben, dass die Steuerberatung halt sehr untransparent ist. Und als Unternehmer möchte ich einfach wissen, das ist mein Betrag. Und ich möchte eigentlich auch nicht so, wir haben schon einen kleinen Hebel drin. Das heißt, wenn du 5 Millionen machst, zahlst du schon mehr, als wenn du jetzt 100.000 Euro Umsatz machst. Aber der Hebel ist eigentlich klein. Wir sagen im Endeffekt, die Arbeit muss ja gemacht werden. Also für uns ist es jetzt nicht wahnsinnig viel mehr Arbeit, wenn ich, sagen wir mal, wenn eine 5 Millionen Euro Umsatz Mandant zu uns kommt, der aber nur 30 Transaktionen im Monat hat. Ja, es ist nicht wahnsinnig viel mehr Arbeit. Das heißt, wir versuchen schon auch unser Geschäftsmodell so zu machen, dass wir die Benefits teilweise auch an den Mandanten weitergeben können.
Und wenn dir jemand einen Schuhkarton rüberschicken wollen würde?
Das würde sehr, sehr, sehr teuer werden, denn für jedes Schriftstück, was ich nicht auf digitalem Weg bekomme, ich ich war entweder es ist 30 oder es ist 50, müsste auf meiner eigenen Pricing-Seite anschauen, werden 30 oder 50 Euro in Rechnung gestellt. Wir sind sehr, sehr radikal, überhaupt gar keine Kommunikation mit physischen, also ich meinte vorher digital affin, ja. Wir haben es bis zur Spitze getrieben und sagen im Endeffekt, es ist nicht mehr, wenn das Finanzamt uns schreibt, da können wir nichts gegen tun, da muss auch der Mandant natürlich nicht für bezahlen. Wir werden sofort digitalisieren und dann nur weiter digital, ne? Also diese Themen wie mein letzter Steuerberater, der mir, weil sein Briefkopf so schön war, immer noch eine Rechnung per Post geschickt hat. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich muss das ja alles digitalisieren. Ne?
Schickt meiner mir auch immer.
Also es gibt da so eine gewisse Interpretation der Rechtsprechung, die besagt, das wäre so. Ich bin mir sicher, wenn das jetzt ein Steuerberater oder zwei hört der alten Schule, dann habe ich jetzt gleich wieder ganz viel Ärger am Backen. Aber an der Stelle ist mir das echt egal. Ja, das ist so. Wir machen es wie alle anderen Unternehmen auch. Wir schicken unsere Rechnung digital aus.
Chris, wenn du darüber nachdenkst, also du bist in den Markt reingegangen, weil du gesagt hast, es braucht neue Steuerberater. Und damit ist auch klar, dass du natürlich Wettbewerb auf der einen Seite mit den bestehenden Steuerberatern hast. Siehst du denn auch neuen Wettbewerb, die in eine ähnliche Richtung gehen, wie ihr es tut?
Ja, ich habe vorher schon Integral genannt. Wir tauschen uns gut aus. Ich glaube, der Markt ist riesig. Ich nenne sie auch hier ganz offen im Podcast, weil ich mich freue auch, dass es andere Player gibt, die quasi dahin gehen. Weil du erinnerst dich auch noch an die frühen Jahre der Fintechs, ne? Da waren die kleinen Fintechs, wir waren alle so heilfroh, dass überhaupt eine Bewegung reinkam und wir schlossen uns zusammen. Es gibt so wahnsinnig viele. Doch es gibt schon den einen oder anderen, es gibt auch sehr viele spannende Projekte, die noch nicht live sind. Ich bin ziemlich gut connected in der Branche und spreche eigentlich mit jedem, auch gerne hier immer eine Aufforderung, wenn jemand zuhört hier und gerade an einem interessanten Tech-Thema in dieser Branche arbeitet, unbedingt mich bitte kontaktieren, weil ich wirklich mit jedem den Austausch suche. Ich finde es wahnsinnig spannend, was da gerade ist und ich weiß von so 3-4 anderen Playern, die auch gerade, also selber technisch was bauen und gleichzeitig außenrum noch eine Steuerberatung machen. Das scheint ja auch gerade so ein bisschen so ein Modethema zu sein. Ne? Und es passiert noch was anderes Spannendes gerade im Markt. Ich habe es vorher auch kurz angeschnitten. Das ist ja diese, ne, die Private Equity Firmen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, 10 oder 11 große Player, die irgendwas zwischen 100 und 200 Millionen jeder quasi haben. Sehr komplizierten Legal Setup. Die können nicht den Weg gehen, den ich gegangen habe. Das steht nur den Einzelpersonen offen, sondern müssen da sehr komplizierte Setups für bauen. Und pumpen gerade Geld in den Markt und fangen an, massiv aufzukaufen. Und mein Gefühl ist
gerade. Und Steuerberatungskanzleien auf, ja?
Die kaufen Steuerberatungskanzleien auf, momentan, so würde ich sagen, ab 2 Millionen Euro upwards. Da ist schon ein ganz schöner, da gibt es aber nicht so viele, aber da ist schon ein ganz schöner, da wird jetzt auch, glaube ich, ein Preiskampf tatsächlich entstehen.
Und lass mich ganz kurz innehalten. 2 Millionen heißt Revenue auf der Seite oder Umsatz auf der Seite
Umsatz des Steuerberaters. Umsatz für die Kanzlei, ja genau. Okay, also ist ja Kleinvieh jetzt für Private Equity per se, das finden die schon ziemlich schwierig, überhaupt sich nur damit zu beschäftigen, aber das ist halt in Deutschland so und die wollen alle sehr, sehr schnell eben halt ihre 100 bis 200 Millionen Euro Portfolios zusammenkaufen und das ist ganz interessant, weil da sehe ich gerade momentan den Trend, also es wird gekauft, aber es wird im Endeffekt noch nichts getan damit. Also die gerade müssen die Portfolios groß genug sein. Ja, aber wenn man das mal weiterdenkt und sich ein bisschen in der Branche beschäftigt und alles drum dran, dann weiß man ja, dass irgendwie in 3-4 Jahren, dann muss es ein Rollover zum nächsten Fonds geben, also muss es nicht oder es muss oder es muss eben massiv dann in Effizienzsteigerungen investiert werden und die können ja nur durch Technologie erfolgen. Ja, also meine Vermutung wird an der Stelle sein, also ich hatte ja viel auch mit Private Equity zu tun letztes Jahr, die Private Equity ist ja überhaupt nicht dafür zu haben, selber Risiko einzugehen und selber jetzt in Technologie zu investieren. Also vermute ich mal, dass noch was Interessanteres weiteres passieren wird und dass einige Tech-Player genau diesen Trend auch sehen und quasi jetzt anfangen, dafür zu bauen, dass dann in ungefähr in 3-4 Jahren es dann auf einmal in Deutschland ganz neue Marktstruktur gibt, nämlich sehr große Player, die massiv auf Effizienz gehen wollen. Und in dem Licht kannst du schon auch ein bisschen so dieses Besteuern-Thema sehen. Ich will nicht verkaufen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Had my exit and wasn't happy with this. Diesmal möchte ich was Langfristiges machen. Aber was ich schon tun möchte, ist eine Art Labor zu kreieren für diese Automatisierungsmöglichkeiten der Zukunft. Und ich glaube schon, ich habe schon die ersten der Player, die an meiner Tür klopfen und sagen, Chris, lass mal was zusammen machen, weil die natürlich schon extremst interessiert daran sind, zu verstehen, wo kann man denn automatisieren? Und wenn man dann quasi Lösungen gefunden hat, ja, werden die, glaube ich, schon auch sehr daran interessiert sein, diese dann bei sich zu implementieren.
Willst du das Betriebssystem für Design?
Ich glaube, also wirklich das Prinzip, das Betriebssystem wird auch in 3-4 Jahren noch die Datis sein. Aber in quasi ein substanzieller Add-on, der es auf einer Dativ-Basis schafft, einen ganz anderen Automatisierungsgrad, ja, definitiv.
Und damit bist du dann aber ein B2B-SaaS-Anbieter und kein Steuerberater?
Da bin ich momentan noch unentschlossen, André. Wer mich kennt, 11 Startups sind es schon gewesen. Mal gucken, ob das 12. um die Ecke kommen wird oder nicht. Also momentan tun wir es für uns selber bauen und es fühlt sich auch sehr gut an.
Weil aber du bietest es ja schon Steuerberatern auch an, ne? Also auf der Webseite sieht man das ja.
Ja, aber es ist also mehr Technologieanbieter momentan als Steuerberater, würde ich mal sagen. Und also momentan ist es schon auch ganz stark noch für unsere eigenen Mandanten gemacht werden. Aber da habe ich mich noch nicht so richtig entschieden, um das auch so ganz transparent mal hier so im Podcast von mir zu gehen. Einfach zu sagen, will ich doch noch separat, könnte man dann auch juristisch gesehen nicht in der Steuerberatung machen. Das muss man einer separaten Legal Entity machen. Aber soll ich dieses Thema separat fortmachen? Mache ich aber erst dann, wenn ich wirklich für mich auch einen Use Case habe, wenn ich die ersten Mandanten drauf habe, die dann sagen, wow, das ist richtig cool, ja, dann ist es ein guter Moment, weil wenn ich eins, und jetzt nur manche werden sehen, meine kurzen, allerdings grauen Haare kommen vom Vertrieb von Softwareprodukten an Steuerberater. Das ist ja eine Unmöglichkeit in Deutschland fast. Ja. Also gut,
das ändert sich ja dann, deshalb fragte ich ja gerade, ob du für die neuen großen Player dann das Betriebssystem sein willst. Das ändert sich ja dann, weil dann ist der Vertrieb ja in der Regel deutlich leichter, weil dann sprichst du halt nur mit wenigen und nicht mit vielen.
Genau. Und du hast auf einmal natürlich eine Branche, die es gewohnt ist, mit Tech-Playern zu spielen und so weiter und so fort.
Also Hebel.
Dann auf jeden Fall, ja. Aber jetzt, das meine ich, würde ich jetzt heute und hier oder wird jetzt irgendwie im Februar nächsten Jahres ein Tech-Produkt geben, was ich in großen Stückzahlen an One-Man-Show-Steuerberater vertreiben werde? Ganz sicher nicht, ja. Wenn ich an was baue, dann sind es im Endeffekt für Player, die eine ähnliche Skalierungsidee dahinter haben, wie wir es bei Besteuern vielleicht auch haben.
Verstanden. Chris, du hast es gerade ein paar Mal angedeutet und vielleicht magst du das auch nochmal, vielleicht auch mit dem Hintergrund dessen, was bei Kontist gelaufen ist, was vorher bei deinen Startups gelaufen ist, vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Ihr seid gebootstrapped, ne? Und was ist das Ziel auf Dauer? Willst du irgendwann externes Geld haben oder sagst du, legt euch gehackt, euch sehe ich gern aus der Ferne?
Es geht ja per se erstmal nicht. Also investieren kann man in eine Steuerberatung immer noch nicht, außer man ist ein rich personal individual. Ich könnte jemand an Bord holen, wenn er einen Universitätsabschluss hat. Wir haben ja gerade vorher das Thema der Kammer gehabt, dann kriegt man das durch. Aber jetzt, wenn ein VC käme, dann ginge das nicht. Deswegen
auch. Ich glaube, die haben in der Regel auch einen Universitätsabschluss.
Ja, das schon. Die könnten als Individuum könnten sie auch investieren, aber nicht als Fonds. Und deswegen bin ich ja auch am Überlegen und quasi sagen, okay, vielleicht wird schon Sinn machen, nochmal ein separates Thema, weil in die Technologie, da könnte man schon auch investieren. Und um ganz ehrlich zu sein, es wird wahrscheinlich notwendig sein, weil dann doch anderes Kapital einfach notwendig wird. Aber du hast mich gefragt, wo soll die Reise hingehen? Ja, ich habe Kontist verkauft. Das war eine Notwendigkeit des Moments heraus. Ich habe diese Firma geliebt. Ich habe meine Mitarbeiter geliebt. Und es ist mir sehr schwer gefallen, mich davon zu trennen. Jetzt will ich das nicht mehr machen. Ich will eigentlich ein nachhaltiges, deswegen haben wir auch dieses Thema Selbstmanagement gemacht. Ich will einen nachhaltigen, ich will schon einen großen Laden mit wahrscheinlich hunderten Mitarbeitern und zehntausenden Mandanten aufbauen. Also jetzt nicht irgendwie klein-klein. Wer mich kennt, der weiß, das würde auch nicht passen. Aber ich möchte eigentlich da was Nachhaltigeres. Und ich glaube auch, die Branche ist massiv im Wandel. Viele Steuerberater haben es gut, die sind alt genug, die können in Rente gehen. Wer heute jung ist, der muss sich warm anziehen, weil, wie gesagt, diese Transformation, die wird nicht ohne Spuren sein. Aber ich glaube, dass ein Tech, wir haben einen Steuerberater, ich habe drei Co-Founder, einer davon ist Steuerberater, wie der Gesetzgeber es auch vorsieht. Aber die anderen sind eigentlich eher aus dem Tech und aus dem Orga- und Tech-Umfeld. Und ich glaube, das bedarf es auch, um im Endeffekt diesen Wandel, den wir jetzt in den nächsten Jahren da einfach sehen werden, um das gut bewältigen zu können. Ne? Weil wenn wir eins gelernt haben, glaube ich, so im Fintech und in den diversen Unternehmen, die ich gemacht habe, ne, nur eins ist sicher, dass morgen alles anders ist als heute.
Chris, lass mich mal ganz kurz zusammenfassen, was ich bisher mitgenommen habe. Also, ihr macht Besteuern, ihr macht das als gebootstrapptes Unternehmen, ihr seid im Stande sozusagen der Steuerberater unterwegs, ihr macht wirklich richtige Steuerberatung, eigentlich für alle Unternehmen, vertical agnostisch, also du sagst, egal ob es der Arzt ist oder ob es halt der Handwerker ist, am liebsten die oder eigentlich fast nur die das Ganze bargeldlos machen und die das Ganze halt auch in der Lage sind, in digitaler Form an dich zu übermitteln. Also du willst kein Papier, wenn jemand dir Papier schickt, nimmst du richtig Geld. Für die machst du die monatlichen Abschlüsse, für die machst du die gesamte Steuerberatung. Du setzt auch dabei auf Tools, die hoffentlich schon bei den Klienten im Einsatz sind, ob es eine Lexware ist, ob es irgendwie eine Candice ist, eine Zefdesk ist, eine Quanto ist. Du baust um die DATEV herum und das, was du da baust, soll eigentlich für den Klienten mehr sein als nur das Tool, wo er einmal im Monat Daten rüberwirft, nämlich eher das Ding, wo er halt auch immer wieder reinguckt, weil er auf die Daten, die du zur Aufbereitung der Steuerberatung brauchst, auch immer wieder zugreifen kann, du Analysen mit ihnen darauf machen wirst. Das bietest du an für die Leute zu einem fixen Preis, irgendwo zwischen 149 und, keine Ahnung, 250, 300 Euro im Monat und machst das mit einem langfristigen Blick. Glaubst, der Markt verändert sich, weil das halt ein unfassbarer alter Markt ist. Also die Steuerberater sind alt, werden älter, sterben fast ein bisschen aus und nur Technik wird das ganze Thema heilen. Richtig verstanden?
Wahnsinn. André, also du machst es schon lange, ne? Du machst es sehr, sehr gut. Das ist wirklich perfekt zusammengefasst, ja?
Ich drücke echt total die Daumen. Ich finde es total spannend und ich finde auch immer spannend, nicht nur spannend, sondern ich finde es einfach beeindruckend, mit welcher Leidenschaft du an diese Themen rangehst, die vielleicht für den einen oder anderen, für die ein oder andere eher Themen sind, wo sie weglaufen wollen. Und wenn ich dich eigentlich so, wie ich dich kenne, sind es eigentlich auch Themen für dich im Leben, vor denen du eigentlich auch weglaufen wollen würdest und deshalb willst du sie lösen.
Brutal. Also das war schon, ich bin irgendwann mal, da wo wir uns kennenlernen, bei der Firma, war ich nur ganz, ganz, war eine Buchhaltungssoftwareanbieter, das war das schlechteste Fach an der Uni, ich habe es zutiefst gehasst, ich habe es nicht verstanden, ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden, habe ich immer das Gefühl, aber daraus kann ich mich immer so gut in unsere Mandanten hineinversetzen, in die Kunden bei Buchhaltungssystemen, ne, weil ich einfach das auch verstehe, auch die Angst verstehe, dass ich habe es nicht richtig gemacht, was passiert bei einer Prüfung, diese Unsicherheit, ja, und auch die, guck mal, was ich irgendwie in meinem Leben an Geld eingesammelt habe, an Firmen aufgebaut habe und alles drum und dran. Ich sage so, guck mal, das habe ich alles geschafft, obwohl ich sicher nicht, bei weitem nicht der Beste bin, um die Financial Statements von allen Leuten zu analysieren. Dafür gibt's Leute, aber vor allen Dingen gibt es aus meiner Perspektive ist die Technologie. Also es muss doch nicht sein. Ich bin da mega gespannt, um das noch zu sagen. Ich immer wieder zwischendrin. Gestern ging es um ein eigenes Beratungsthema, ein Erbschaftsthema und irgendwie ich muss Geld aus meiner eigenen und meinem eigenen Unternehmen rausholen. Ja, und dann habe ich da quasi mich selber mit der AI unterhalten und ich bin schon echt immer erstaunt, wie geil auch da die im Endeffekt, also mittlerweile der Dialog ist. Klar, für den Laien ist es noch unmöglich zu wissen, ist es richtig oder falsch, ne, was sie macht, aber als zum Beispiel als Vorbereitung eines Gesprächs mit meinem Steuerberater, also ich hab da so Bock drauf, Andi. Ich finde es so cool, was ist da in den nächsten, und ich probiere die ganze Zeit und lade selber meine Bankstatement hoch und fragst, mach mir bitte jetzt mal automatisch die Einkommensteuer, einfach dieses Rumspielen. Wir sind noch ein bisschen weit weg, ich glaube, es wird noch so anderthalb Jahre dauern, bis es dann wirklich, weißt du, so immer funktioniert, das muss ja. Also hier kann es nicht nur manchmal funktionieren, sondern es muss immer funktionieren. Aber es ist halt, es macht so Spaß. Es macht einfach so Spaß, finde ich, damit rumzuspielen. Obwohl ich total, wie du richtig sagst, eigentlich überhaupt nicht dieses Thema. Eigentlich bin ich ja kreativer und habe irgendwann mal einen Master an der Kunstschule gemacht.
Das wollte ich ja gerade sagen. Also wenn man dich kennt und wenn man dich auch, also wenn man deine Art kennengelernt hat, weiß man eigentlich, weiter weg kann man von den Themen Buchhaltung und Steuerberatung eigentlich nicht sein.
Nee, kann man nicht, aber zeigt ja doch auch im Endeffekt nur,
deshalb machst du es ja so, wie du es machst, weil sonst würdest du es ja genauso machen, wie die Leute, die es bisher gemacht haben.
Wahrscheinlich, ja.
Es war eine Freude.
Andi, ich danke dir, ja, ich hoffe, wir können das trotzdem mal anschließen und es gibt da nicht so ein fixes, dann darf man nie mehr zu dir kommen, wenn man die... Aber war mega und ich liebe es ja. Du hast da auch echt so einen scharfen Blick. Du bist ja auch schon in diesem Steuer- und Buchhaltungsthema, bist ja auch schon eine Weile unterwegs, ne? Obwohl so dein richtiger Home-Turf ist ja dann doch eher das Banking, aber du hast schon gutes Grundwissen auch, oder?
Ach, ich weiß nicht. Also Buchhaltung möglicherweise ein bisschen. Beim Thema Steuern bin ich, glaube ich, auch echt ein totaler Newbie. Eine Newbie ist falsch, sondern eher eine Niete.
Weiß ich nicht, ob die Bescheidenheit nicht etwas zu groß ist, aber auf jeden Fall kannst du sehen, wenn du so einen Podcast hier mit mir machst, so schlimm kann es nicht sein, oder?
So, Chris, du bist vielfacher Vater. Morgen ist Vatertag. Was machst du?
Ich wusste bis jetzt gerade nicht, dass morgen Vatertag ist. Das wird bei uns eigentlich nicht begangen.
Du wirst morgen in Berlin nicht drum herum kommen, das zu hören und zu sehen.
Ja, aber ich weiß nicht, wie das Wetter morgen werden soll. Soll es gut werden? Ich habe keine Ahnung. Heute ja leider nicht so besonders toll. Ich habe ehrlich gesagt meine Familie ziemlich lange nicht gesehen, weil so ein Startup aufzubauen doch extreme Arbeitszeiten verlangt. Ich werde einfach mal, glaube ich, mich mit meiner Familie beschäftigen morgen. Wie, weiß ich noch nicht.
Ja, und die sich mit dir möglicherweise auch.
Wirklich, möglich, genau.
Viel Spaß dabei.
Danke, Andi.
Tschüss.
Ciao.